Massimo Bognani und Sven Pranger. Made in Germany. Große Momente der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Wir leben in Zeiten wirtschaftlichen Wandels. Digitale Technik und fortschreitende Globalisierung verändern die Welt. Doch es ist nicht nur die jeweils neueste Technik, die über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Gerade wenn wir uns ansehen, welchen Beitrag deutsche Unternehmer, Wissenschaftler und Politiker für den technischen Fortschritt geleistet haben, wird deutlich, dass es ganz bestimmte, zeitlose Charaktereigenschaften und Haltungen waren, die zum Erfolg geführt haben. Nach der Lektüre dieser Blinks wirst du wissen, welche das sind. Blink Nummer 1. Mut und Durchhaltevermögen prägen die Geschichte von zwei der erfolgreichsten deutschen Konzerne. Wir schreiben das Jahr 1888. Der Unternehmer Karl Benz arbeitet seit langem an seinem ersten Automobil. Ein Misserfolg jagt den nächsten. Wieder und wieder geben die Prototypen den Geist auf. Die Technik funktioniert nicht. Benz wird für seine Erfindung verspottet und als Spinner abgeschrieben. Er ist dabei, den Mut zu verlieren. Doch da ist jemand, der fest an den Erfinder und sein Produkt glaubt. Seine Frau. Bertha Benz schleicht sich am Morgen des 5. August 1888 mit ihren beiden Söhnen aus dem Haus und startet mit dem Modell 3 zu einer Testfahrt. Diese Fahrt schreibt Geschichte. Es gibt einige Pannen, aber die drei Testfahrer schaffen die 106 Kilometer von Mannheim nach Pforzheim. Das Wagnis seiner Frau macht Karl Benz neuen Mut. Wenige Wochen später zeigt er seine Erfindung auf der Kraftausstellung in München und wird dort mit der großen goldenen Medaille ausgezeichnet. Eine großartige Erfolgsgeschichte beginnt. Schwere Rückschläge erleiden auch die Brüder Siemens, als sie 1874 ein Nachrichtenkabel durch den Atlantik verlegen wollen. Voller Enthusiasmus startet Karl Siemens, der jüngste Bruder, das Projekt. Der ältere Bruder William konstruiert eigens für die Verlegung ein Spezialschiff, die Faraday. Doch der Kabelleger gerät in Stürme, verliert mehrfach das Kabel. Immer wieder gelingt es, das Kabel wiederzufinden und die Verlegung fortzusetzen. Doch schließlich geht das Kabel durch ein schweres Unwetter nur wenige Meilen vor der kanadischen Küste für einen ganzen Winter verloren. Im darauffolgenden Jahr jedoch wird das Kabel wieder aufgenommen und fertig verlegt. Schneller als die Kabel der Konkurrenten überträgt es Nachrichten zwischen Europa und Amerika und legt den Grundstein für den zukünftigen Erfolg von Siemens. Daimler-Benz und Siemens. Die Erfolgsgeschichten dieser beiden deutschen Konzerne wären nicht denkbar ohne den Mut und das Durchhaltevermögen ihrer Gründer. Blink Nummer 2. Geniale Einfälle und der Wille, sie umzusetzen, führen zum Erfolg. 25 Jahre vor dem Erfolg der Siemens-Brüder steht die Firma des Stahlunternehmers Alfred Krupp kurz vor dem Ruin. Zu stark ist die Konkurrenz aus Großbritannien. Doch Krupp gibt nicht auf. Stattdessen tüftelt er an einem Projekt, das ihm so waghalsig erscheint, dass er es vor seinem eigenen Geschäftspartner geheim hält. Er will einen 2 Tonnen schweren Eisenguss schaffen und ihn 1851 auf der Weltausstellung in London präsentieren. An einem so großen Block aus Gusseisen sind bisher selbst die Briten gescheitert. 84 Tiegel aus Gusseisen werden gebraucht, um diesen Riesenblock zu produzieren. Doch es gelingt. Alfred Krupp erhält eine der wenigen Auszeichnungen der Weltausstellung. Aus dem Nichts überrascht die kleine Firma aus Deutschland die Giganten der Eisenindustrie. Dann kommt der Erfolg. Innerhalb weniger Jahre wird Krupp einer der größten Konzerne des Deutschen Reiches. Nach der Fusion mit Thyssen entsteht die ThyssenKrupp AG, die bis heute einer der wichtigsten Stahlproduzenten ist. Einfallsreichtum und eine gehörige Portion Schlitzohrigkeit verhelfen einem anderen Unternehmer zum Erfolg. Ernst Wilhelm Arnoldi beobachtet in den 1820er Jahren die negativen Folgen der beginnenden Industrialisierung. Unzureichend gesicherte Maschinen führen zu Unfällen und Großbrände in den Fabriken häufen sich. Arnoldi beschließt, eine Feuerversicherungsgemeinschaft aufzubauen. Sie soll die aufkommenden Unternehmen gegen Feuer und andere Risiken versichern. 1820 gründet Arnoldi die Gotha Feuerversicherung. Er sammelt Beiträge, damit die Zahler ab dem 1. Januar 1821 versichert sind. Doch die Sache läuft nicht wie erwartet. Bis zum Stichtag hatte Arnoldi erst 2,8 Millionen Taler der benötigten 4 Millionen zusammen. Flöge das auf, würden vermutlich viele derjenigen, die schon vorab gezahlt hatten, wieder abspringen. Arnoldi beschließt, Mitgliedschaften zu fälschen. Er hofft, dass die Versicherung in Gang kommt, ohne dass sein Betrug auffliegt. Es funktioniert. Nach wenigen Wochen verfügt er über deutlich mehr reales Kapital. Die Sache läuft so gut, dass sich Arnoldi entscheidet, das Geschäft auch auf Lebensversicherungen auszuweiten. Die Idee wird schnell massentauglich. Heute haben die Deutschen mehr als 90 Millionen Lebensversicherungen. Begonnen hatte alles mit einem genialen Einfall und einer durchaus kriminellen Schummelei. Blink Nummer 3. Die Bereitschaft, für Ideale einzustehen, ist Grundlage wichtiger Veränderungen. Karl Marx und Friedrich Engels treffen sich zum ersten Mal 1844 in Paris. Engels, Sohn eines angesehenen Industriellen, ist geschockt von der Ausbeutung in den Fabriken seines Vaters. Marx, der Philosoph, ist aus Deutschland geflohen, weil es dort für ihn mit seinen Ansichten zu gefährlich wurde. Gemeinsam entwickeln die beiden jungen Männer eine politische Weltanschauung und schreiben sie 1848 im Manifest der Kommunistischen Partei nieder. Kurze Zeit später wird Europa von Unruhen und Revolutionen erschüttert. Marx muss erneut fliehen nach Großbritannien, wo er bis zu seinem Tod bleiben wird. Immer wieder unterstützt ihn sein Freund Friedrich Engels und rettet ihn so vor der Armut. Das Kommunistische Manifest ist inzwischen in 104 Sprachen übersetzt und Marx gilt als einer der bedeutendsten politischen Denker. Ebenso unbeirrbar setzt sich Friedrich List für seine Idee ein. Im Jahr 1817 wird der junge Beamte von König Wilhelm I. damit beauftragt, Amerika-Auswanderer zu befragen, warum sie sein Königreich verlassen wollen. Schon nach kurzer Zeit zeigt sich ein Missstand, den besonders viele Umsiedler beklagen. Der Handel zwischen den vielen deutschen Fürstentümern und Königreichen sei umständlich und ständig müssten Wegzölle entrichtet werden. Diese Erkenntnis bringt List dazu, sich für eine deutsche Zollunion einzusetzen. Diese schüfe einen großen Binnenmarkt, in dem all die Zölle entfielen. Außerdem bemängelt er die umständliche Bürokratie, Vetternwirtschaft und Korruption in den Verwaltungen. Das geht nicht nur seinem königlichen Auftraggeber zu weit. Lists Ideen gelten als aufrührerisch und gefährlich, sodass List selbst schließlich auch nach Amerika flieht. Doch seine Ideen setzen sich durch. 1834 entsteht unter preußischer Führung der Deutsche Zollverein, der eine Wirtschaftszone mit mehr als 30 Millionen Einwohnern umfasst. Der Mut, auch unter persönlichen Opfern für Ideale einzustehen, war die Grundlage der Veränderung. Blink Nummer 4. Soziales Denken ist eine Voraussetzung für nachhaltigen Fortschritt. Mit dem Fortschreiten der industriellen Revolution zeigt sich immer deutlicher, dass die Lage der Arbeiter so nicht hinnehmbar ist. Wer rechtlos ist und im Elend lebt, kann keine gute Arbeit leisten. Dies verstehen auch viele Fabrikanten. Einer von ihnen, Ferdinand von Stumm-Halberg, fordert 1867 in einer Rede vor dem Reichstag, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Obwohl der Industrielle ein Verfechter des Obrigkeitsstaates ist und auch sein Stahlwerk entsprechend autoritär führt, zahlt Stumm-Halberg seinen Arbeitern Krankengeld und Invalidenrenten und baut für sie Krankenhäuser und günstige Wohnungen. Stumm-Halberg wird einer der Wegbereiter der Knappschaften, soziale Sicherungssysteme, in welche die Arbeiter und Fabrikbesitzer zu gleichen Teilen einzahlen. Damit legt er den Grundstein für die deutsche Sozialpartnerschaft. Noch heute funktioniert die gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung nach diesem Prinzip. Ein anderer Großfabrikant, Hugo Stinnes, erreicht 1918 zusammen mit dem Gewerkschaftsführer Karl Legien entscheidende Neuerungen. Am Ende des Ersten Weltkrieges liegt die deutsche Wirtschaft am Boden. Die Arbeiterproteste nehmen zu. Beide, der Industrielle und der Arbeiterführer, sind gegen revolutionäre Umstürze und setzen stattdessen auf Kooperation. Stinnes und Legien einigen sich darauf, dass alle aus dem Krieg zurückkehrenden Arbeiter einen Anspruch auf ihren früheren Arbeitsplatz haben. Die Unternehmer erkennen erstmals die Gewerkschaften als Vertreter der Arbeiter an. Die Gewerkschaften ihrerseits bekennen sich zum freien Unternehmertum und verzichten auf die Forderung nach Verstaatlichung der Produktionsmittel. Eine Erfindung aus dieser Zeit ist die deutsche Tarifautonomie, also das Recht der beiden Tarifparteien, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Arbeitsbedingungen und vor allem die Entlohnung frei von staatlicher Einflussnahme zu verhandeln. Urlaub, bezahlte Krankheitstage und Tariflohn, das sind Dinge, die auch heute noch von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ausgehandelt werden. Ohne diese Bereitschaft zu sozialem Denken wäre die Entwicklung der deutschen Wirtschaft so nicht möglich gewesen. Blink Nummer 5. Ohne Kooperationsbereitschaft hätte es das deutsche Wirtschaftswunder nicht gegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg treffen sich die westlichen Staatsoberhäupter 1952 zu einer Schuldenkonferenz in London. Sie wollen entscheiden, ob die junge Bundesrepublik die Altschulden des Deutschen Reichs übernehmen muss. Kanzler Adenauer ist kooperationsbereit. Er braucht eine Lösung der Schuldenfrage, damit die aufstrebende westdeutsche Wirtschaft die dringend notwendigen Kredite bekommt. Der Kanzler entsendet den Bankier Josef Abs zu der wichtigen Konferenz, der als Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank eine große Verhandlungserfahrung hat. Obwohl die Geberländer mit starken Forderungen in die Verhandlungen gehen, kann sich Abs behaupten. Mit Kalkül, Charme und Humor schafft er es, den Druck zur Übernahme der Schulden zu mindern. Sogar aufs Reimen verlegt er sich, um so den Abgesandten zu zeigen, in welch schwieriger Lage sich die deutsche Wirtschaft befindet. Ein Jahr später einigt man sich schließlich, Deutschland muss insgesamt 14,5 Milliarden D-Mark zurückzahlen. Mehr als 15 Milliarden D-Mark werden hingegen erlassen. Dank Kooperationsbereitschaft und Verhandlungsgeschick ist Deutschland endlich wieder kreditfähig. Inzwischen sind alle Kriegsschulden getilgt und die deutsche Wirtschaft gehört wieder zu den stärksten der Welt. Nicht weniger heikel ist die Aufgabe von Birgit Breuel Anfang der 90er Jahre. Nach dem Mauerfall gilt es, die größtenteils staatlichen Betriebe der untergegangenen DDR zu privatisieren, damit sie unter marktwirtschaftlichen Bedingungen weiter bestehen können. Breuel ist Leiterin der eigens dafür geschaffenen Treuhandanstalt. Die Managerin will die ostdeutschen Betriebe schnellstmöglich an private Unternehmer verkaufen. Sie kooperiert dabei mit internationalen Investoren, wie zum Beispiel dem Italiener Emilio Riva, der wichtige Stahlwerke in Brandenburg übernimmt. Breuel agiert in einer Zeit des Umbruchs. Die Stimmung ist angespannt, Ost- und Westdeutsche reden oft aneinander vorbei. Die Arbeit der Treuhandanstalt ist umstritten. Viele Deals werden als Ausverkauf empfunden. Oft fühlen sich Ostdeutsche benachteiligt, während westliche Firmen Schnäppchen machen oder sich der unliebsamen ostdeutschen Konkurrenz entledigen. Doch letztendlich schafft die ostdeutsche Wirtschaft den Umbruch. Heute ist sie marktwirtschaftlich aufgestellt und Teil des neuen deutschen Wirtschaftswunders. Beide Umbruchsphasen nach dem Krieg und nach dem Mauerfall waren nur durch Kooperationsbereitschaft zu bewältigen. Blink Nummer 6. Fantasie und Kreativität sind wichtig, um entscheidende Neuerungen hervorzubringen. Schon 1945 übernehmen die Brüder Karl und Theo Albrecht den Kaufmannsladen ihrer Eltern. Sie erweitern das Geschäft und expandieren erfolgreich. 1961 machen ihre 300 Läden rund 90 Millionen D-Mark Jahresumsatz. Doch auch die Konkurrenz wächst. Den Albrechts wird klar, dass auf die Dauer nur Erfolg haben wird, wer seine Kunden zuverlässig und langfristig mit preiswerten Produkten versorgt. Das Modell des kleinen Ladens hat ausgedient. Das neue Konzept heißt Discount, was so etwas wie Preisnachlass bedeutet. 1962 stellte Karl Albrecht die erste Filiale in Essen um. Nur etwa 300 Basisartikel werden angeboten, ausgelegt in einem schmucklosen Laden und oft sogar noch direkt von der Palette. Dafür liegen die Preise weit unter denen der Konkurrenz. Bruder Theo zieht bald nach. Aus Albrecht Discount wird Aldi, eine Erfolgsstory. Trotz unterschiedlicher Stile in der Geschäftsführung schaffen es die Brüder Karl mit Aldi Süd und Theo mit Aldi Nord, zu den reichsten Deutschen der 70er Jahre aufzusteigen. Andere Firmen ziehen nach und heute sind Lebensmitteldiscounter nicht mehr wegzudenken. Eine entscheidende Neuerung anderer Art ist dem Softwarekonzern SAP zu verdanken. Als ehemalige Mitarbeiter von IBM ihn gründen, sind Computer noch gigantische Maschinen, in die Lochkarten eingeführt werden, um sie mit Daten zu füttern. Die SAP-Gründer nehmen sich 1972 vor, dies zu ändern und erfinden etwas unglaublich Neues und Kreatives. Eine Software, mit der Daten über eine Tastatur eingegeben werden können, damals eine kühne Fantasie. Der nächste kühne Gedanke, die neue Software soll nicht nur für eine Firma maßgeschneidert werden, sondern so universell sein, dass sie an verschiedenste Interessenten verkauft werden kann. Die Standardsoftware ist geboren. Der anfängliche Erfolg ermöglichte es SAP schon bald zu wachsen. Heute hat der Konzern 74.500 Mitarbeiter und ist in 130 Ländern aktiv. SAP ist der einzig global relevante IT-Konzern aus Deutschland. Am Anfang jedoch stand, ebenso wie bei den Aldi-Brüdern, ein kreativer Gedanke und die Fantasie, ihn zu verwirklichen. Das waren die Blinks zu Made in Germany von Massimo Bognani und Sven Pranger. Die Kernaussage dieses Buches ist: Kreativität, Kooperationsbereitschaft, soziales Denken, Idealismus, Mut und Durchhaltevermögen. Das sind die wesentlichen Eigenschaften, mit denen deutsche Unternehmer, Wissenschaftler und Politiker in der Vergangenheit erfolgreich waren. Wer es heute sein will, der sollte sich an ihnen ein Beispiel nehmen. Ich hoffe, du hast viel aus diesen Blinks gelernt. Schreib uns doch einfach mal eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Made in Germany als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.